Freie Fußfallen, der Tierfamilie-Podcast mit Peter Slavin.
Sondern da ist der Wissenschaftler der Mann. Der Wissenschaftler ist der Mann im Laborkittel und mit Brille und mit wilden Haaren und auch sozial unfähig, nicht in der Lage, mit Frauen zu sprechen oder halt soziopathisch und will alle umbringen. Armageddon war der auch, glaube ich, so groß wie Texas, haben sie gesagt im Film. Also ja. Ein Asteroid so groß wie Texas, das ist schon ein kleiner Planet. Also da ist es sowieso wurscht, den kann ich so oder so, da kann ich noch ein Glas Bier trinken und darauf warten, dass alles zu Ende geht, da kann ich gar nichts machen.
Willkommen bei einer neuen Folge des TV Media Podcasts, erste Reihe fußfrei. Heute zu Gast Florian Freistetter.
Hallo.
Dr. Florian Freistetter natürlich. Ich glaube, ich muss Sie nicht großartig vorstellen. Er ist Astronom, er ist Science-Buster. Sie haben selbst auch einige Podcasts, die Sternengeschichten zum Beispiel.
Genau.
Und was die Science-Busters anbelangt, gibt es jetzt ein neues Programm. Und zwar ist die Premiere am 16. Oktober. Erzählen Sie kurz ein bisschen mehr.
Naja, es gibt ein neues Programm und passend zur Lage heißt das Weltuntergang für Fortgeschrittene. Das heißt, wir beschäftigen uns mit dem Ende, nicht nur mit dem Ende der Welt, sondern wir machen es für Fortgeschrittene. Das heißt, wir fangen gleich mal mit dem Ende des ganzen Universums an und arbeiten uns von da an so ein bisschen rückwärts, schauen uns auch an, nicht nur das Ende, sondern auch die Unendlichkeit, also Dinge, die nicht aufhören, Dinge, die auf eine andere Art aufhören, als man vielleicht denken könnte. Wir werden auch klären, zum Beispiel, was man gegen das Ende der Welt tun kann, aber natürlich auch Science-Buster gerechte Fragen, zum Beispiel, wie das jüngste Gericht schmecken wird.
Das klingt gut, ja. Wie gesagt, zu sehen im Startsaal, Karten gibt es, bitte zuschlagen, ich mache jetzt sehr gern Werbung dafür. Weltuntergang ist ein makabres Thema. Warum Weltuntergang?
Naja, weil man am Weltuntergang halt sehr viel erzählen kann. Ich meine, alles hört irgendwann auf, zumindest das, was in echt existiert. Da gibt es kaum etwas, was nicht aufhört. Ja. Wir Menschen müssen alle irgendwann mal sterben. Wir Menschen wollen nicht sterben. Wir überlegen uns Dinge, wie wir unser Leben verlängern können. Das führt uns dann dazu, dass wir ganz viele tolle Dinge erfinden und neu herausfinden in der Medizin. Wir denken über das Universum nach und wenn wir über das Universum nachdenken, dann wollen wir auch wissen, wie hat es angefangen, wie hat es aufgehört. Mhm. Die Religionen erzählen uns seit Jahrhunderten, Jahrtausenden vom nahenden Weltuntergang. Das heißt, das spielt einfach in unserem Leben eine große Rolle. Und deswegen haben wir gedacht, das ist ein Thema, da kann man auch wissenschaftlich sehr, sehr viel erzählen. Und trotz des Weltuntergangs, des Endes, kann man auch sehr viele sehr lustige Witze dazu machen.
Der Weltuntergang ist ein großes Thema auch in Filmen, Hollywood-Filmen. Gibt es einen Lieblingsfilm, den Sie haben, der den Weltuntergang zum Thema hat?
Naja, das ist schwierig. Lieblingsfilme sind immer schwierig, weil es gibt halt so schöne Filme, es gibt so viele Filme. Mhm. Und da einen einzigen raussuchen, macht es immer ein bisschen schwierig. Weltuntergang habe ich jetzt nicht so sehr einen Lieblingsfilm, aber wenn ich mir einen aussuchen müsste, wo es um den Untergang der Welt geht, dann würde ich, ich überlege gerade, welchen ich nehmen würde davon, aber vielleicht würde ich, Ich würde einen Lieblingsfilm nehmen, vielleicht ist es einfacher, den meist gehassten Weltuntergangsfilm, das immer leichter
das bin ich gespannt, zu finden, ja.
Weil das ist ein bisschen einfacher. Da nehme ich mit großer Vorsprung und ohne Diskussion den Film 2012 von Roland Emmerich. Der ist nicht einfach nur als Film schlecht, der hat auch für die ganze Welt sehr ungute Folgen gehabt und für meine eigene Arbeit ebenfalls. Also ich habe durch diesen Film sehr viel mehr Arbeit gehabt, als ich ohne den Film gehabt hätte.
Warum? Inwiefern?
Naja, ich weiß nicht, inwieweit die Hörerschaft weiß, worum es in dem Film geht. 2012 basiert auf der Idee, dass die Maya, dieses südamerikanische, mittelamerikanische Volk, irgendwann mal vor langer, langer Zeit vorhergesagt hat, dass am 21.12.2012 die Welt untergeht. Mhm. Und diese Idee, die war schon lange vor Roland Emmerich in der Welt, aber er hat das zum Anlass genommen, einen Kinofilm zu veröffentlichen. Und ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat, die erste Bewerbung dazu, das muss so im Jahr 2010 rum gewesen sein. Mhm. Und die Werbung für den Film, die war ein bisschen, naja, wie soll man sagen, die war ein bisschen hinterhältig. Es gab da eine Homepage von einem nicht existierenden wissenschaftlichen Institut, wo nicht existierende Forscherinnen und Forscher angeblich behauptet haben, dass die Welt tatsächlich am 21.12. untergeht und wie sie untergehen wird und wie dramatisch das alles ist. Das hat ausgeschaut, ja, auf den ersten Blick wie echte Wissenschaft, nur ganz klein unten stand dann irgendwo das Impressum von der Filmfirma, aber sehr, sehr viele Menschen sind halt dann tatsächlich da drauf reingefallen und haben dann wirklich gedacht, ja, die Wissenschaft sagt tatsächlich, die Welt geht unter. Dann sind die ganzen Leute aus der Esoterik dazugekommen und aus den Verschwörungstheorien, die davor ja schon ständig einen Weltuntergang verbreitet haben und sind auch noch mit drauf angesprungen. Und das hat dazu geführt, dass dieser eigentlich absurde, diese absurde Behauptung, dass die Welt untergehen würde, am 21.12.2012 durch die große PR-Maschinerie Hollywoods so sehr in den Mainstream vorgedrungen ist, wie keine andere Weltuntergangstheorie bis dahin. Und ich als Astronom habe mich dann damit auseinandersetzen müssen, weil ich arbeite ja nicht nur in der Wissenschaft, das habe ich früher gemacht. Damals habe ich mich schon auf die Wissenschaftskommunikation konzentriert und sehr viele dieser Weltuntergangsbehauptungen und die von 2012 insbesondere, haben ja mit Astronomie zu tun. Da geht es ja darum, dass die Sonne explodiert, dass die Erde umkippt, dass wir mit einem anderen Planeten kollidieren und was sonst noch alles. Naja, und ich habe mich halt dann dazu in der Öffentlichkeit geäußert oder halt auch äußern müssen, weil mich so viele Menschen gefragt haben, was da dran ist. Das heißt, das war wirklich etwas, wo ja, ein Hollywood-Film, schlechte Wissenschaft, schlechte Wissenschaft ist übertrieben, gar keine Wissenschaft eigentlich dargestellt hat, aber so getan hat, als wäre es Wissenschaft und die echte Wissenschaft halt dann dadurch sehr viel mehr Arbeit bekommen hat.
Man müsste ja meinen, im Jahr 2013 war es dann vorbei, ist ihr Leben dann leichter geworden, oder?
Naja, ja und nein, aber das Problem an der Sache ist halt, dass Weltuntergänge, wenn sie ausbleiben, die Menschen nicht davon abbringen, beim nächsten Mal wieder drauf reinzufallen. Also wer wirklich intensiv daran glaubt, dass die Welt untergehen wird, schaut dann vielleicht kurz mal blöd, wenn sie dann doch nicht untergeht. Aber weil man schon ja geistig, emotional und vielleicht auch ja materiell so viel investiert hat in das Untergehen der Welt, dann ist es auch kein großes Problem, sich dann sofort die nächsten Untergangstheorien hineinzustürzen, dann macht man es halt so, wie es jetzt in den letzten Wochen war in den USA, wo ja auch die Rapture, die religiöse Version des Weltuntergangs kommen soll, wo dann die ganzen braven Christenmenschen direkt so in der Sekunde aus der Kleidung in den Himmel hinauffahren, nackt, die Kleidung bleibt unten zurück und alle anderen, die nicht brav waren, bleiben auch zurück. Das hätte ja auch angeblich kommen sollen, irgendwann Ende September, glaube ich, und dann kam es nicht und dann haben die entsprechend religiösen Führerinnen und Führer gesagt, naja, das liegt daran, dass Jesus oder Gott noch den julianischen Kalender verwendet und nicht den gregorianischen, den wir schon seit 400 Jahren haben. Und deswegen dauert es noch ein bisschen, und zwar bis zum 6. Oktober, glaube ich, was auch schon wieder vorbei ist. Also und so geht es halt weiter. Also wenn man sich anschaut, was irgendwie Zeugen Jehovas und so weiter alles erzählt haben, also da verpasste Weltuntergänge gibt es wirklich jede Menge. Und nur weil die verpasst wurden, heißt es nicht, dass nicht die nächsten auch wieder kommen werden, die wir dann wieder verpassen können.
Sind Sie denn eigentlich, wenn ich Sie so höre, genervt von Hollywood zum Beispiel und schlechter Wissenschaft in Filmen?
Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Also man muss das immer ein bisschen auseinanderhalten. Also nur weil ich Wissenschaftler bin, heißt es nicht, dass ich immer in jeder Sekunde meines Lebens Wissenschaftler bin. Also bin ich natürlich, weil ich habe das studiert, ich beschäftige mich damit, ist mein Job. Aber ich kann durchaus auseinanderhalten, was Fiktion ist und was Realität ist. Wenn ich mir einen Film anschaue, dann schaue ich mir zuerst mal einen Film an und will von dem Film das haben, was Filme einem geben. Unterhaltung, Spannung, was auch immer es gerade ist, dass der Film machen soll. Und mir ist absolut klar, dass in einem Kunstwerk, egal ob es jetzt schlecht oder gut ist, einem Kunstwerk wie einem Film, die Realität immer ein bisschen zurechtgebogen werden muss anhand der dramaturgischen Bedürfnisse. Das heißt, ich habe überhaupt kein Problem, wenn in einem Film die Wissenschaft oder was auch immer, das gilt ja nicht nur für die Wissenschaft, was auch immer, nicht so dargestellt wird, wie es wirklich ist. Meine, das ist ja auch ein Zweck der Kunst, die Welt nicht so darzustellen, wie sie wirklich ist, sondern auf eine Art darzustellen, die uns dazu bringt, uns mit dem Thema, um das es geht, zu beschäftigen. Was mich stört, ist, wenn Wissenschaft unnötig schlecht dargestellt wird, beziehungsweise wenn Wissenschaft mit Vorurteilen dargestellt wird. Und das passiert halt sehr oft. Also in dem Fall jetzt von 2012, da ist Wissenschaft halt ja unnötig schlecht dargestellt worden. Es gibt andere Filme, zum Beispiel Armageddon. Armageddon, den großen Asteroideneinschlagsfilm aus den 90er Jahren, der, wenn man Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fragt, was der grauenhafteste Film ist in Sachen Wissenschaft, dann wird sehr oft Armageddon genannt.
Tatsächlich.
Wird sogar bei der NASA gezeigt in der Ausbildung, aber nicht, weil es so toll ist, sondern damit die Leute probieren, möglichst viele Fehler zu identifizieren. Okay. Haben, glaube ich, schon ein paar hundert Fehler gefunden. Aber und der ist aus wissenschaftlicher Sicht ist der Film kompletter Humbug. Da ist eigentlich nichts richtig, außer der Tatsache, dass Asteroiden existieren und auf der Erde einschlagen. Aber ansonsten gibt es, glaube ich, nichts in dem Film, was irgendwie wissenschaftlich korrekt ist. Aber es ist, zumindest aus meiner Sicht, ein guter Film. Also jetzt kein Oscar, Oscar-Preis gekröntes Werk, also kein Kunstfilm. Ja, aber es ist ein Film, der ist unterhaltsam. Ich kann mir den anschauen und fühle mich großartig unterhalten, obwohl das natürlich alles Quatsch ist, was da passiert. Aber andere Filme, die zeigen halt dann Wissenschaft auf eine Art und Weise, die halt komplett lächerlich ist, die voll mit Vorteilen ist, wo dann der Wissenschaftler, und in diesem Film ist es dann immer der Wissenschaftler, da wird dann auch natürlich ignoriert, dass Frauen genauso in der Wissenschaft arbeiten wie Männer, sondern da ist der Wissenschaftler der Mann. Der Wissenschaftler ist der Mann im Laborkittel und mit Brille und mit wilden Haaren und auch sozial unfähig, nicht in der Lage, mit Frauen zu sprechen oder halt soziopathisch und will alle umbringen, ohne Emotionen, möchte nur seine Wissenschaft durchbringen und schert sich nichts um das Leben der Menschen. Also das passiert immer noch erstaunlich oft, dass Wissenschaft so dargestellt wird. Und das ärgert mich halt. Den Film, solche Filme mag ich mir nicht anschauen. Aber ansonsten, ja, wenn es der Handlung dient, habe ich persönlich kein Problem mit Wissenschaft, die nicht exakt ist.
Das heißt aber auch, wenn ein Asteroid wirklich auf uns zusteuern sollte, wie in Armageddon, ist das, was Bruce Willis und Ben Affleck vorhaben, nicht zielführend? Also wird nicht funktionieren?
Nein, nein, definitiv nicht. Also es ist natürlich eine wahnsinnig spektakuläre Filmhandlung, wenn da die unfähigen Bohrleute plötzlich im Weltall rumfliegen müssen mit Space Shuttles und solche Sachen und Dinge tun müssen, für die sie eigentlich nicht ausgebildet sind, keine Ahnung haben. Das macht natürlich eine spannende Handlung, aber einen Asteroid mit Atombomben in die Luft sprengen zu wollen, das funktioniert natürlich nicht. Also man muss sich überlegen, das Ding, was damals die Dinosaurier ausgelöscht hat, das war ungefähr 10 Kilometer groß vor 65 Millionen Jahren, wo das passiert ist. 10 Kilometer, das ist höher als der Mount Everest. Das ist quasi das Himalaya-Gebirge, was da rumfliegt. Ja. Das sprengt man nicht weg, auch nicht mit einer Atombombe. Also das funktioniert nicht. Ich meine, im allerbesten Fall bricht der halt auseinander, der Asteroid. Ja. Und dann fliegen halt 2-5 Kilometer große Brocken immer noch auf die Erde zu und schlagen ein und das nutzt nichts. Und in Armageddon war der auch, glaube ich, so groß wie Texas, haben sie gesagt im Film. Also ein Asteroid so groß wie Texas, das ist schon ein kleiner Planet. Also da ist es sowieso wurscht, den kann ich so oder so, da kann ich noch irgendwie ein Glas Bier trinken und drauf warten, dass alles zu Ende geht, da kann ich gar nichts machen.
Verstehe.
Also egal, wie viele Bruce Willis immer da hinschickt. Also das ist nicht der Weg, wie das funktionieren würde. Es gäbe Wege, wie man Asteroideneinschläge verhindern könnte, aber nicht so, wie es bei Armageddon zu sehen ist.
Könnten Sie das, wenn es möglich ist, kurz erklären, wie?
Ja, es gibt sehr, sehr viele Wege. Den Weg, den man tatsächlich wählen würde, vermutlich, wenn es denn soweit wäre, das nennt sich auf wissenschaftlich exakt kinetischer Impact. Mhm. In echt heißt es einfach nur, ich nehme was und schmeiße auf dem Asteroid drauf, weil ich will den Asteroid nicht kaputt machen. Das ist immer, die USA, Hollywood, da macht man gern Sachen kaputt und ist auch spektakulär fürs Fernsehen, aber wir müssen den Asteroid nicht kaputt machen, wir müssen ihn nicht zerstören, wir müssen nur dafür sorgen, dass er nicht zur Kollision kommt. Ja? Mhm. Wir müssen ihn langsamer machen oder schneller machen, weil dann ist er halt nicht da, wenn die Kollision stattfinden sollte. Wir müssen ihn bremsen oder beschleunigen und das kann man erreichen, indem ich einfach auf die richtige Art und Weise etwas mit dem Asteroid kollidieren lasse. Wenn ich den frontal von vorne treffe, dann bremse ich ihn ab. Wenn ich ihn von hinten mit Schwung anschiebe, dann wird er schneller und da kann ich halt irgendwas nehmen. Also da nehme ich ein Raumschiff oder einen großen Satelliten oder was auch immer, ohne Menschen drin natürlich, die braucht es da nicht. Ja. Und das muss möglichst schwer sein, möglichst viel Masse haben und dann einfach möglichst schnell mit dem Asteroid kollidieren. Und das Ganze muss möglichst früh passieren, weil man da ja möglichst viel Vorlaufzeit braucht, um die nötigen Änderungen in der Asteroidenumlaufbahn durchzuführen. Aber dann kann das funktionieren. Und wir haben genau das schon in echt getestet. Es gab eine Mission der NASA, die hieß DART. Die hat das vor ein paar Jahren tatsächlich genau versucht, nicht nur versucht, sondern auch geschafft, einen Asteroid als Zielscheibe zu verwenden, also so wie beim Dart-Spielen, darum heißt das ja auch DART, ist ein Akronym für Double Asteroid Redirection Test. Okay. Und da hat man tatsächlich im Jahr 2022 eine Raumsonde mit einem Asteroid kollidieren lassen und dann gesehen, dass sich die Umlaufbahn tatsächlich entsprechend geändert hat. Also das Konzept haben wir ausprobiert. Und wenn es denn soweit wäre, ja, dann wäre das vermutlich das, was wir machen würden, weil das ist am einfachsten und wir haben es schon ausprobiert.
Es gibt also Hoffnung für uns.
Die gibt es immer. Vor allem brauchen wir aber ausreichend viele Astronominnen und Astronomen. Das heißt, wenn der Welt das Überleben ein Anliegen ist, dann soll sie sich um die Astronominnen und Astronomen kümmern.
Und keine Astrologen. Wie oft werden Sie eigentlich da? Wie oft müssen Sie erklären, dass Sie kein Astrologe sind?
Ja, kommt natürlich immer wieder vor. Viele Menschen versprechen sich einfach mal so aus Versehen. Vielen Menschen ist der Unterschied tatsächlich auch nicht bewusst, was ich nachvollziehen kann, weil Astronomie ist jetzt kein Fach, so wie Physik oder Chemie oder Biologie, was man in der Schule lernt, sondern Astronomie, das kommt vielleicht, wenn, in der Schule mal ein bisschen vor, aber sehr oft auch gar nicht. Und dann kann es durchaus sein, dass man so sein Bildungsleben verbringt, ohne was mit Astronomie zu tun zu kommen. Mhm. Und dann natürlich Astronomie, Astrologie klingt ähnlich, kann man schon mal verwechseln. Das stört mich jetzt nicht so sehr. Ein bisschen störender sind dann Menschen, die wissen, was Astrologie ist, aber darauf beharren, dass Astrologie genauso wissenschaftlich ist wie Astronomie. Das ist natürlich Quatsch. Das ist dann ein bisschen nervig. Aber wenn es einfach nur verwechselt wird, ja, dann sage ich halt, nee, ich bin Astronom, das ist die Wissenschaft. Astrologie, das ist der Quatsch. Mhm. Und dann ist das meistens geklärt.
Ja, weil wir über die Asteroiden gesprochen haben, der Asteroidengürtel kommt sehr häufig vor. Mhm. Und meistens fahren da die Raumschiffe so Slalom zwischen den Brocken, das ist wohl Unsinn, oder?
Ja, wie gesagt, das kann sein, dass das Unsinn ist, kommt aber darauf an, wie man es interpretiert. Es gibt wenig Filme, die tatsächlich im Asteroidengürtel unseres Sonnensystems spielen. Es gibt einen tatsächlich, wo das gut vorkommt, Odyssee 2001. Mhm. Da fliegen sie, oder ist es 2010? Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, welcher Film es ist. Ich glaube 2001, da fliegen sie ja zum Jupiter, oder?
Genau,
ja,
genau.
Jupiter, genau. Und da, wenn man zum Jupiter will, muss man doch einen Asteroidengürtel durch und da fliegen sie durch und man sieht es auch schön, dass sie da durchfliegen und in der Ferne ist da so ein einsamer Asteroid und das war's dann. Also da ist es recht gut dargestellt, wie überhaupt sehr viel Wissenschaft in dem Film sehr gut dargestellt ist. Mhm. In anderen Filmen, ja, da gibt es dann halt so aus dramatischen Gründen diese Verfolgungsjagden durch irgendwelche gesteinsgefüllten Weltraumbereiche. In Star Wars ist das der Fall. Ja. Da kann man darüber streiten, ob das jetzt ein Asteroidengürtel sein soll oder nicht. Das kann durchaus auch Dinge im Weltall geben, wo halt irgendwas auseinanderbricht und dann ist da halt jede Menge Zeug, das rumfliegt. Aber wenn das nicht näher spezifiziert wird, dann ja, habe ich auch kein Problem damit. Wie gesagt, meistens ist es halt eine Verfolgungsjagd und Verfolgungsjagden, die müssen dann irgendwo stattfinden, wo Zeug im Weg steht. Ist ja bei den Verfolgungsjagden auf der Erde nicht anders. Und das muss man halt dramaturgisch irgendwie umsetzen. Also da stört es mich dann nicht so sehr, weil, ja, wie gesagt, in der Realität ist ein Asteroidengürtel ein Bereich im Raum, der jetzt nicht dramatisch viel voller ist als anderswo. Man muss sich anstrengen, wenn wir in echt eine Raumsonde von der Erde zum Jupiter schicken und unterwegs vielleicht ein paar Asteroiden im Asteroidengürtel beobachten wollen, dann müssen wir uns anstrengen und sehr, sehr viel Glück haben, dass die Bahn zufällig vorbeiführt. Also dass man da irgendwo aus Versehen dagegen fliegt, damit ist nicht zu rechnen.
Mhm. Asteroiden sind ihr großes Thema und auch die Chaostheorie, wenn man nicht alles täuscht.
Genau. Das waren meine Forschungsgebiete in der Astronomie. Also ich habe meine Masterarbeit über Chaostheorie geschrieben und meine Doktorarbeit über Asteroiden und mich dann halt später in der Forschung mit Bewegungen der Himmelskörper beschäftigt. Und da braucht man ja Chaostheorie genauso, weil die bewegen sich nicht immer so schön geordnet, wie man es denken würde.
Jetzt, wenn ich ganz primitiv das erklären müsste, dann, ich weiß es ja nicht besser, dann bedeutet Chaostheorie, dass auch nur eine Kleinigkeit, ein winziges Detail schon für ungeahnte Änderungen irgendwo sorgen könnte. Das war jetzt ganz schlecht erklärt, Sie können das besser.
Ja, es ist nicht schlecht erklärt, aber es
aber auch
wird
nicht
oft,
gut.
Nein, das ist auch nicht, es wird oft falsch verstanden. Also es geht in dieser Aussage um den berühmten Schmetterlingseffekt, der ja tatsächlich auch in diversen Filmen vorkommt, mal besser vorkommt, mal weniger vorkommt. Aber da geht es jetzt nicht so drum, wie man es oft hört, wo man sagt, mit der Flügelschlag eines Schmetterlings im Amazonas kann in Europa einen Wirbelsturm auslösen oder so. Ja. Also das ist jetzt keine Ursache-Wirkung-Beziehung. Sonst könnte man den Schmetterling fangen, bevor er mit dem Flügel schlägt und dann haben wir besseres Wetter bei uns. Also das funktioniert so nicht, sondern es geht darum, dass es in der Natur, genauso wie in der Mathematik oder in der Wissenschaft allgemein, nicht lineare Systeme gibt. Also das klingt jetzt sehr trocken, aber das wäre eigentlich die korrekte Bezeichnung. Chaostheorie ist die Wissenschaft nicht linearer dynamischer Systeme und heißt eigentlich nichts anderes, als wenn ich jetzt zum Beispiel einen Ball aus einer Kanone schieße, dann landet der irgendwo. Und ich kann sehr genau vorherberechnen, wo das Ding landet. Und wenn ich die Kanone dann leicht verstell und den Ball nochmal wegschieße, dann landet er knapp daneben. Das heißt, da verursachen kleine Änderungen in der Ausgangssituation kleine Änderungen im Endzustand. Wenn ich die Kanone ein bisschen verschiebe, landet der Ball ein bisschen woanders. Ja. Wenn ich ein nichtlineares System habe, dann ist es nicht so. Nichtlineare Systeme, das sind, ist was, was sehr komplex ist, wo so viele Dinge zusammenwirken und auch auf sich zurückwirken, dass selbst eine kleine Änderung eine große Wirkung haben kann. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, eine Schüssel, alle haben eine Schüssel zu Hause. Ja? Schüsseln sind einfach, also wirklich sowas, wo man den Teig dran anrührt oder sowas. Und die Schüssel stelle ich jetzt verkehrt herum auf den Tisch und lasse einen Ball von oben drauf fallen. Dann wird der runterhüpfen von dieser Schüssel und mal, vielleicht sagen wir, er hüpft irgendwie nach links runter und wenn ich den Ball dann nochmal fallen lasse, hüpft er vielleicht nach rechts runter oder nach vorne oder nach hinten, weil es da wirklich auf so, so winzige Änderungen ankommt, wo der genau auf dieser Schüssel aufkommt, dann wird er mal hierhin abgelenkt, mal dahin abgelenkt, weil das System eben da so komplex ist, dass schon eine kleine Änderung große Änderungen am Schluss verursachen kann. Und genauso ist es halt ganz oft auch in der Welt so. Das Wetter ist genauso ein Phänomen, wo halt wirklich so viel zusammenwirkt. Das Wetter wird von den unzähligen Molekülen in unserer Atmosphäre gemacht und wie die alle zusammenwirken und sich gegenseitig beeinflussen, bestimmt am Ende das Wetter. Und als das damals ein, ich glaube, es war in den 70ern oder 80ern, weiß ich nicht genau, ein Meteorologe am Computer ausgerechnet hat, das erste Mal probiert hat, so Wetter, Klima zu simulieren, hat er festgestellt, also mal jetzt einfach gesagt aus Versehen irgendwo in einer Zahl eine Nachkommastelle, irgendwie die fünfte, sechste Nachkommastelle geändert hat, dass er ein komplett anderes Ergebnis als vorher rausbekommen hat und hat gesagt, okay, ja, wirklich so winzige Änderungen, so winzig wie der Flügelschlag eines Schmetterlings. Er hat damals, glaube ich, einen Vogel, eine Schwalbe verwendet, aber es ist dann zum Schmetterling geworden. Aber so winzige Änderungen wie der Flügelschlag eines Schmetterlings kann unter bestimmten Bedingungen unvorhersehbar große Änderungen in der Zukunft verursachen. Aber beim Wetter ist es ja so, das können wir nur eine gewisse Zeit vorhersagen, weil es eben so komplex ist. Bei der Bewegung der Himmelskörper ist es so, ganz viele Phänomene in unserem Alltag sind so. Und diese ganze Chaos-Theorie-Geschichte ist in den 80er Jahren sehr, sehr populär geworden. So populär, dass es dann irgendwie auch in die Öffentlichkeit geschwappt ist. Da waren Fraktale, diese tollen Muster, so modern. Und da ist es das erste Mal wirklich in eine breite Öffentlichkeit gekommen und damit dann eben auch in die Popkultur. Michael Crichton hat da sein Buch Jurassic Park geschrieben und deswegen spielt die Chaos-Theorie absurderweise auch in Jurassic Park eine Rolle. Und das ist ein Film, wo das, also alles, was in dem Film über Chaos-Theorie gesagt wird, kann man vergessen. Also es hat nichts mit der realen Chaos-Theorie zu tun. Man kann, vielleicht die Dinosaurier, vielleicht ist da mehr Wissenschaft dabei, aber zumindest da, wo Chaos-Theorie in diesem Film vorkommt, ist es nicht so erklärt, wie es sein sollte. Aber es gibt andere Filme, wo es ein bisschen besser ist.
Ist es besser beim Butterfly-Effekt?
Ja, da ist es ein bisschen besser. Ich meine, der Film ist jetzt auch kein großes Kunstwerk, aber es ist zumindest ein Film, wo genau dieser Effekt des Chaos richtig dargestellt ist. Da geht es ja darum, um Ashton Kutcher spielt die Hauptrolle und der kann auf irgendwelche absurde Art durch die Zeit reisen, in seine eigene Zeit zurückreisen und probiert dann ständig irgendwo was zu ändern an seinem Leben. Und das ist was, was man absolut nachvollziehen kann. Darum finde ich den Film auch ganz okay, weil wir alle denken uns, wenn wir an unsere Vergangenheit denken, boah, das hätte ich damals anders machen sollen. Oder vielleicht wäre es besser gewesen, hätte das gemacht. Also wir wollen das alle gerne machen. Ja. Und der Film zeigt dann, ja, kann man eh, also wenn man Zeitreisen kann man eh was anders machen. Aber das heißt dann nicht, dass nur dieses eine Ding sich verändert in meiner Gegenwart dann später, sondern dass sich unvorhergesehen viel ändert. Und genau das passiert in dem Film auch jedes Mal, wenn Ashton Kutcher da irgendwas macht in seiner Vergangenheit, wird es am Ende nur noch schlimmer, weil naja, das Leben halt ohne jeden Zweifel ein sehr komplexes und chaotisches System ist. Und wir können uns zwar alle wünschen, in der Vergangenheit wäre es anders gewesen, aber dann wäre unsere Gegenwart dann vermutlich tatsächlich so anders, dass wir sie nicht wiedererkennen würden. Und ja, wir müssen halt mit der Gegenwart klarkommen, mit der komplexen Gegenwart klarkommen, wie sie ist. Und selbst wenn wir was ändern könnten in der Vergangenheit, wird nicht das passieren, was wir wollen, weil das Leben genauso komplex und chaotisch ist wie der Rest der Natur. Und das zumindest zeigt der Film ganz gut. Aber wie gesagt, es ist ein auch unterhaltsam ist bei dem Thema des Films vielleicht falsch. Es ist schon noch sehr, sehr dunkel und düster und tragisch, ja, der Film. Aber er ist auf jeden Fall ein Film, den habe ich damals gern gesehen, den Film, und habe mich nicht geärgert über die Chaos-Theorie.
Was halten Sie von so einem 80er-Klassiker wie Zurück in die Zukunft zum Beispiel?
Ach ja gut, da ist auch so gut wie nichts wissenschaftlich korrekt, aber natürlich ist es auch komplett irrelevant. Also der Film ist ja jetzt nicht die Art von Science-Fiction-Film, wo man sagen muss, den schaut man sich an, weil da die Wissenschaft so toll dargestellt ist. Zurück in die Zukunft ist grandios, also wirklich grandiose Unterhaltung. Alle drei Teile ist wunderbar, kann man sich heute immer noch mit genauso viel Spaß und Genuss anschauen, wie man ihn damals anschauen hat können. Also solche Filme, da stört es mich nicht, wenn da irgendwas nicht korrekt dargestellt wird, was auch komplett irrelevant ist, ob da irgendwas korrekt ist oder nicht. Da geht es um was ganz anderes bei dem Film. Aber es ist ein Film, der jetzt mal rein wissenschaftlich, da ist es auch nicht so großartig viel falsch, weil natürlich die Wissenschaft da jetzt keine Rolle spielt, abgesehen davon, dass halt hier Doc Brown ein Auto baut, bei dem noch die Zeit fahren kann, mit irgendeiner komischen Maschine, die ich nie erklärt wird. Und das war's dann, und daraus, das ist dann halt das, woraus die Handlung entsteht. Aber das ist ein Film, da wäre jetzt gar nicht auf die Idee gekommen, mich mit dem auf eine wissenschaftliche Art zu beschäftigen, weil der sowieso einen ganz anderen Zweck hat.
Ja. Gibt es Filme, wo Sie sich freuen, wie der Beruf des Wissenschaftlers dargestellt wird?
Ja, wenige. Also es gibt Filme, wo das seriös dargestellt wird. Natürlich, wenn es keine Dokumentation ist, dann ist es immer auf irgendeine Art und Weise nicht so, wie es in echt ist, weil, wie gesagt, das ist das, was Filme machen müssen. Aber es gibt schon Filme, wo man sich anschaut und sagt, ja, das entspricht auch ungefähr dem, was ich erlebt habe in meiner eigenen wissenschaftlichen Karriere. Also ein populäres Beispiel der letzten Jahre ist Oppenheimer. Das habe ich nicht erlebt in meiner Karriere. Ich habe keine Atombomben gebaut während dem Weltkrieg. Aber das ist zumindest ein Film, der tatsächlich natürlich auf der Realität basiert. Der ist sehr realitätsnahe, dieser Film. Mhm. Und in seiner enormen Exaktheit ist er auch vermutlich so populär geworden, weil da halt das Thema wirklich so dicht, trotz der Länge von, glaube ich, 3 Stunden, so dicht und so intensiv dargestellt wird und eigentlich fast dokumentarisch dargestellt wird. Das ist ja jetzt keine klassische Filmhandlung mit irgendwelchen Verfolgungsjagden, Explosionen. So gut, eine Explosion kommt natürlich vor. Aber allein dadurch, dass er das Thema so intensiv behandelt und eben auch im Kontext des Zweiten Weltkriegs und des Manhattan-Projekts und all dieser Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, obwohl das ist vielleicht etwas, was man kritisieren kann. Wissenschaftlerinnen kommen da nicht so sehr vor. Also es gibt auch Wissenschaftlerinnen, die da mitgemacht haben am Manhattan-Projekt. Die sind dann ausgespart worden. Es ist nicht fast eine reiner männlicher Cast bei Oppenheimer. Aber ja, die Leute, die dargestellt sind und das, was sie gemacht haben, ist in dem Film sehr gut dargestellt. Aber ist jetzt nicht so der Film, wo man sich vielleicht als Mensch, der heute in der Wissenschaft arbeitet, identifiziert. Da würde ich dann eher einen anderen Film empfehlen, den ich vor kurzem gesehen habe, also vor kurzem, auch schon letztes Jahr, glaube ich. Mhm. Der heißt Die Gleichung ihres Lebens, ist ein französischer, Schweizer Film, also ich glaube, Originalsprache ist Französisch. Mhm. Und der ist wirklich sehr schön. Also es ist ein Film über Mathematik, was vielleicht viele Menschen abschreckt, kommt ja auch die Gleichung schon im Leben drin vor, im Titel drin vor. Aber eigentlich, wie in den meisten Filmen, ist die Wissenschaft da jetzt nicht der Hauptdarsteller, sondern es geht um eine junge Mathematikerin, die an einer Elite-Uni in Paris studiert und dort als eine von wenigen Frauen oder ich glaube sogar als einzige ihre Doktorarbeit in einer Arbeitsgruppe schreibt und sich mit einem ganz berühmten mathematischen Problem beschäftigt, der Goldbach-Vermutung. Es ist so berühmte offene Frage, die seit Jahrhunderten unbeantwortet ist in der Mathematik. Es geht eigentlich dann darum, dass sie bei ihrer Forschung in Schwierigkeiten gerät, sie kommt nicht weiter, sie verlässt die Uni, probiert sich dann außerhalb der Uni irgendwie so ein Leben aufzubauen und am Ende gibt es natürlich ein Happy End. Aber das habe ich mir angeschaut und abgesehen von dem wirklich korrekten wissenschaftlichen Inhalt, da gab es auch eine vernünftige wissenschaftliche Beratung bei dem Film, abgesehen von diesem korrekten wissenschaftlichen Inhalt, war das im Wesentlichen so, das Leben, wie es auf der Uni auch in echt abläuft. Also da war jetzt nichts absurd übertrieben, so wie bei Big Bang Theory zum Beispiel, wo ja alles ein bisschen ins Lächerliche übersteigert wird, das Wissenschaftlerleben, sondern das war ja genauso wie halt in anderen Filmen Leute, keine Ahnung, in einer Werbeagentur oder in einem Supermarkt arbeiten und dann sieht man halt das echte Leben oder zumindest im Film das echte Leben in einer Werbeagentur im Supermarkt, sieht man da das echte Leben einer Frau, die ihre Doktorarbeit in Mathematik schreibt. Und das finde ich gut und das fehlt mir ein bisschen in vielen anderen Filmen, dass ja Wissenschaft, wenn sie dann vorkommt, entweder so als Zerrbild vorkommt oder halt als irgendwas Problemlöser vorkommt, so wie in den Science-Fiction-Filmen, wo dann irgendwo die Wissenschaft aufgefahren werden muss, um die Welt zu retten oder die Welt zerstört, wie auch immer der Science-Fiction-Film gerade abläuft, aber nie auf, als normaler Hintergrund. Ja, also in allen Filmen, den meisten Filmen, spielen jede Menge Menschen mit und diese Menschen haben alle Berufe und berufliche Umfelder, aber so gut wie nie ist in den Filmen irgendwer Wissenschaftler und ja. oder Wissenschaftlerin. Und das stört mich ein bisschen, dass das immer, ja, dass die Wissenschaft nie als der normale Job gezeigt wird, der sie ist. Mhm. Also da fällt mir jetzt spontan ganz wenig ein. Ich glaube, bei Friends ist der eine, wie heißt er denn? Der ist Paläontologe, aber der Freund von der Rachel, wie heißt er denn? Ist schon lange her.
Boah, ich bin mir aber auch ewig her. Ja.
Die Hörerschaft wird es wissen ja, und kannst dann einsenden. Aber das wäre jetzt das Einzige, abgesehen vom Big Bang Theory, wo es halt ein bisschen übertrieben ist, wo eine Hauptperson in der Wissenschaft arbeitet, Ross hieß er. Mhm. Und das fehlt mir. Also das würde ich mir wünschen, dass so wie in diesem Film Die Gleichung des Lebens die Wissenschaft einfach normal dargestellt wird, weil es gibt ja sehr, sehr viele Menschen, nicht die Mehrheit, aber sehr viele Menschen, die einfach halt an Universitäten in Forschungseinrichtungen arbeiten. Und das sind eben nicht alles irgendwelche bebrillten Laborkittelträger, sondern das sind ganz normale Menschen mit einem ganz normalen Leben. Die machen halt etwas, was vielleicht viele Menschen nicht machen, aber es gibt auch wenig Menschen, die, weiß ich nicht, irgendwie Steuerberatung machen. Ja? Die sind auch nicht die Mehrheit der Bevölkerung, aber trotzdem ist es jetzt kein absurd geheimnisvolles Berufsfeld, sondern auch etwas, was machen Menschen halt. Und genauso machen Menschen halt Wissenschaft. Und ich würde mir wünschen, dass das in den Filmen ein bisschen normaler dargestellt wird. Mhm. Dann hätte man nämlich vielleicht irgendwann nicht mehr so große Probleme, was die Vorurteile gegenüber der Wissenschaft angeht und würde ein bisschen mehr Verständnis für die Wissenschaft in die Welt bringen. Und dann würden die Leute wissen, ja gut, das sind auch Leute wie andere Leute. Und müssten sie nicht irgendwelche Verschwörungstheorien über das ausdenken, was die böse Wissenschaft schon wieder vorhat mit ihnen und macht.
Ja. Leben wir wirklich in einer wissenschaftsfeindlichen Phase? Ist es so?
Naja, ja und nein. Also vor allem ist Österreich da ja auch wieder ein Spezialfall. In Österreich, das wissen wir durch diverse Befragungen, die in den letzten Jahren stattgefunden haben. Da gibt es ja so Eurobarometer-Befragungen, wo das regelmäßig abgefragt wird, wie es denn um das Wissenschaftsverständnis und die Wissenschaftsfeindlichkeit steht in Österreich und den restlichen Ländern Europas. Und da ist Österreich leider doch immer an dem Ende der Skala, wo man nicht sein will. Also dort, wo die Leute sagen, wirklich? Ja, Wissenschaft ist jetzt nichts, was ich für mein Leben brauche. Ich vertraue der Wissenschaft nicht. Also wir haben schon in Österreich ein bisschen so einen Spezialfall, dass wir doch eher wissenschaftsfeindlicher sind als anderswo.
Warum ist das
gleichzeitig so? Ja, also das sagen zumindest die entsprechenden Umfragen und Erhebungen. Gleichzeitig gibt es aber natürlich schon viele Menschen, die sich für Wissenschaft interessieren. Auch das zeigen diese Umfragen. Also die Leute interessieren sich schon auch für Wissenschaft. Und dort, wo sie sich dann nicht so sehr interessieren, sind sie auch tendenziell nicht zwingend wissenschaftsfeindlich, sondern sie ist ihnen eher wurscht, die Wissenschaft. Also das ist vielleicht eher das Problem, dass die Leute nicht erkennen, dass Wissenschaft enorm relevant für ihr Leben ist. Und das ist aber tatsächlich so. Ich meine, wir leben in einer Welt, die wirklich durch und durch von den Erkenntnissen der Wissenschaft geprägt ist. Ich meine, die letzten Jahre der Pandemie haben uns das gezeigt, wie etwas Wissenschaftliches auf unser Leben Einfluss nehmen kann und wie die Erkenntnisse der Wissenschaft Einfluss in unser Leben nehmen können. Aber das gilt für alles andere auch. Ich meine, wir leben in einer Welt der immer stärker werdenden Klimakrise. Wir leben in einer Welt, wo Sachen wie Gentechnik eine Rolle spielen, wo wir uns mit erneuerbaren Energie beschäftigen müssen, wo wir uns mit medizinischen Konzepten wie, weiß ich nicht, Stammzellentherapie oder Nanotechnologie beschäftigen müssen. Also egal was wir tun, überall spielt Wissenschaft eine Rolle in der Entwicklung der Welt, in der wir leben. Und da wäre es halt schön, wenn wir das zumindest nicht aktiv ablehnen würden, weil dann könnte man halt mit sehr viel mehr informierter Teilhabe diese Welt mitgestalten. Und insofern finde ich es halt schade, dass wir gerade in einem Land leben, wo es immer noch ein bisschen schwieriger ist als anderswo, Wissenschaft als das zu vermitteln, was es ist. Ich meine, was wir mit den Science-Busters machen, ist ja genau der Versuch. Aber selbst da bei den Science-Busters haben wir es als Kabarett tarnen müssen, damit die Leute hingehen und diese Vorurteile abgebaut werden. Weil wenn es dann heißt, ja, da gibt es hier einen tollen, informativen, wissenschaftlichen Abend, dann denken die, ja, Wissenschaft verstehe ich nicht, bin ich zu blöd dafür, ist langweilig. Ja. Das stimmt ja alles nicht. Also Wissenschaft muss nicht langweilig sein. Niemand muss zu blöd für Wissenschaft sein. Man kann das verstehen, zumindest auf einem populärwissenschaftlichen Level. Ja. Und wenn die meisten Leute wissen halt nur noch nicht, dass sie sich für Wissenschaft interessieren. Das ist der Punkt. Und wenn man über diese Vorteile hinwegkommt, dann geht es. Und beim Kabarett geht es halt sehr einfach, weil da sagt jetzt keiner, ui, das ist vielleicht zu lustig für mich, da gehe ich lieber nicht hin. Das sagt keiner, da hat keiner Angst davor. Und dann geht es halt ins Kabarett zu uns und dann kriegen sie was über Wissenschaft erzählt und die Leute gehen nach Hause und haben einen unterhaltsamen Abend verbracht und dabei was über Wissenschaft gelernt, ohne dass sie es vielleicht sogar gemerkt haben. Und beim nächsten Mal, wenn sie irgendwo auf was Wissenschaftliches treffen, denken sie vielleicht, naja, das letzte Mal, Science-Buster, das wäre ganz okay, dann geht er vielleicht wieder hin. Also es gibt schon Wege, wie man Wissenschaft in die Welt bringen kann. Das, was wir bei den Science-Busters machen, ist ein Weg, gibt ganz viele andere. Und naja, vernünftige Filme, das wäre auch ein Weg.
Wäre auch ein Weg. Aber es gibt ja auch die Science-Busters for Kids, da sind ja... Das ist, glaube ich, regelmäßig ausverkauft, oder?
Ja, gut, dass die anderen Erwachsenen-Shows sind auch durchaus ausverkauft. Aber Science Busters for Kids, ja klar, gibt's auch, machen wir auch. Aber da, und ist auch wichtig, also ich bin vollkommen dafür und plädiere dafür, dass auch Kinder möglichst früh mit Wissenschaft in Kontakt gebracht werden, weil die haben diese Vorteile ja noch nicht oder meistens noch nicht. Die interessieren sich einfach für die Welt und die hören sich das alles mit einer Bereitwilligkeit und Begeisterung an. Das wird man sich bei vielen Erwachsenen wünschen. Also es ist absolut gut, wenn es möglichst viele Angebote für Kinder gibt, nicht nur Science Busters for Kids, sondern alle anderen auch. Aber ich plädiere auch immer dafür, die Erwachsenen nicht zu vergessen. Weil, wie gesagt, Wissenschaft für Kinder ist vergleichsweise einfach. Ja. Das kann man in Schulen machen, das kann man im Kindergarten machen und die Kinder müssen in die Schule, also die müssen dahin, die haben jetzt keine Wahl. Also da müssen sie was lernen und wenn man das gescheit macht, dann lernen sie auch was. Kinder gehen auch dann entsprechend gerne zu Shows wie bei den Science Busters for Kids, aber es sind ja leider nicht die Kinder, die die Welt gestalten. Sondern das sind halt momentan sind immer die Erwachsenen, die die Welt gestalten und die müssten was über Wissenschaft lernen. Und als Erwachsener, ja, da muss ich leider nichts mehr lernen. Als Erwachsener kann ich sagen, ist mir wurscht, interessiert mich nicht, ich will nichts lernen. Und Erwachsenenbildung ist halt was ja, oft wenn es um Bildungsinitiativen geht, oft ein bisschen vergessen wird, dass wir auch die Erwachsenen bilden müssen. Ich meine, es gibt Volkshochschulen und so weiter und eben ja auch das, was wir bei den Science Busters machen. Aber das Wissen über die Wissenschaft und das Wissen über die Bedeutung der Wissenschaft, die Wichtigkeit der Wissenschaft fürs eigene Leben, dieses Wissen auch zu den Menschen zu bringen, die einerseits nicht mehr durch sowas wie Schulpflicht gezwungen werden zu lernen und andererseits aber genau die sind, die es in der Hand haben, die Welt zu gestalten, also zu den Erwachsenen, das ist eine Herausforderung, der man sich öfter stellen sollte. Also Wissenschaft für Kinder, wahnsinnig wichtig, aber Wissenschaft für Erwachsene mindestens ebenso wichtig.
Mhm. Wann haben Sie eigentlich gewusst, dass Sie Astronom werden wollen? Weil Sie zufälligerweise einen Science-Fiction-Film gesehen haben, oder?
Nein, gar nicht. Also ich war sehr untypischer Astronom. Ich habe natürlich als Kind und Jugendlicher mir auch Science-Fiction angeschaut. Ich habe mit großer Begeisterung Star Trek geschaut und was da sonst noch später lief, wie ich schon ein bisschen älterer Teenager war, Babylon 5 und ja, alles, was da so an Science-Fiction war, habe ich natürlich konsumiert und fand es auch gut, aber ich war jetzt nie so der extreme Science-Fiction-Star Trek-Fan. Ich war auch nie so der extreme Astronomie-Nerd. Also ich habe als Kind jetzt nicht mit dem Teleskop zu den Sternen geschaut, das nicht, sondern ich habe das erst so, naja, mit 16, 17 entwickelt, dieses Interesse für die Welt. Und dass es Astronomie geworden ist, war fast ein bisschen Zufall. Ich habe angefangen, mich über entsprechende Bücher, populärwissenschaftliche Bücher, mich dafür zu interessieren, wie die Welt funktioniert. Ich wollte wissen, warum ist das alles so? Wie funktioniert das? Warum funktioniert das so, wie es ist? Also die Welt als Ganzes. Und habe gedacht, lohnt sich mit Naturwissenschaft sich zu beschäftigen, wenn man das wissen will. Und dass es Astronomie geworden ist, war eher Zufall. Das war halt gerade das so, Stephen Hawking war damals populär, Kosmologie und so weiter. Habe ich gedacht, naja, dann mache ich halt Astronomie. Aber wahrscheinlich wäre ich genauso glücklich geworden, hätte ich Biologie oder Physik oder Geologie gemacht, weil das sind ja alles Wege, wie man verstehen kann, wie die Welt funktioniert. So, ich bin sehr spät zur Wissenschaft zur Astronomie gekommen, aber dann umso begeisterter dabei geblieben.
Mhm. Weil Sie Stephen Hawking angesprochen haben, der Film über ihn, also der Spielfilm, mhm. Die Entdeckung der, wie heißt er nochmal, der Unendlichkeit?
Genau, ja. Ja, also der Film war tatsächlich ein Film, den ich sehr, sehr gerne gesehen habe. Vor allem Eddie Redmayne als Hauptdarsteller hat wirklich Stephen Hawking sehr gut gespielt und auch das Fortschreiten von der Krankheit, durch die Hawking dann auch zum Teil leider berühmt geworden ist, sehr gut gespielt. Also das war wirklich eine gute Leistung. Wissenschaftlich war es natürlich auch sehr interessant, was der Film gezeigt hat. Mhm. Die Arbeit von Hawking, die er gemacht hat, die kann man eigentlich anschaulich gar nicht vernünftig erklären, obwohl Hawking berühmt geworden ist als Wissenschaftskommunikator, aber eher deswegen, weil da ein Mensch war wie Stephen Hawking mit all seinen körperlichen Unzulänglichkeiten, der sich dann aber mit so extrem abgehobenen Themen wie Kosmologie und schwarzen Löchern beschäftigt hat. Also ich glaube, das Faszinierende an Hawking war eher, dass er gezeigt hat, dass man sowas überhaupt verstehen kann, aber verstanden hat, außer eben, glaube ich, keiner, zumindest in der Öffentlichkeit, niemand in der Wissenschaft natürlich schon, aber jeder und jede, die das Buch Eine kurze Geschichte der Zeit gelesen hat, inklusive mir damals als Teenager, also ich glaube, die meisten haben es nicht verstanden und ehrlich gesagt, so wie es da beschrieben ist, Hawking, kann man es auch nicht verstehen. Also das ist jetzt nicht unbedingt das Beste an Wissenschaftskommunikation, zumindest wenn es darum ginge, all das wirklich zu vermitteln, aber Hawking wollte was ganz anderes vermitteln, nämlich halt die Faszination, dass man das alles wissen kann. Und das kommt in dem Film auch ganz gut rüber. Wie gesagt, es gibt ein paar Dinge, die ein bisschen der schlecht dargestellt, will ich gar nicht sagen, weil die nicht so dargestellt sind, wie es in der Wissenschaft wirklich abläuft. Mhm. Also wenn dann irgendwie per Applaus darüber abgestimmt wird, wie toll jetzt Hawkings Theorie ist und so weiter, über die schwarzen Löcher, wo dann alle aufstehen und applaudieren und dann ist die Theorie jetzt irgendwie anerkannt oder sowas. Also, so läuft es nicht. Aber ja, das ist einer der Filme, wo ich sagen kann, ja, das ist eine gute Darstellung von Wissenschaft. Also fand ich gut, hat mich beeindruckt.
Na, dann sind wir auch schon am Ende, Herr Freistetter. Vielen Dank für diesen Podcast. Das hat mich sehr gefreut. Ich möchte zum Abschluss nur noch eine völlig andere Frage stellen, und zwar Horrorfilme, weil ich diese Frage gern stelle. Was war Ihr allererster Horrorfilm?
Ja, das ist schwer zu sagen. Ich bin auch überhaupt nicht so der Horrorfilm-Mensch. Da wäre meine Frau die bessere Ansprechperson. Die steht total auf Horrorfilme.
Müssen Sie da mitschauen manchmal?
Ja, manchmal schaue ich mit. Also, aber die ist überhaupt, was in unserer Beziehung, die Cineastin, also die könnte wahrscheinlich viel, viel mehr über Filme erzählen, als ich es gerade gemacht habe. Ja. Aber Horrorfilme, wirklich so Horrorfilme, die wirklich grauslichen, die mag ich überhaupt nicht und die scheue ich auch nicht an. Ja. Selbst wenn meine Frau die sehen will, also die scheue ich mir nicht an. Ja. Aber ich schaue natürlich so ein bisschen den lustigeren Horrorteil an, das finde ich ganz okay. Beziehungsweise so altes Zeug, das vielleicht damals gruselig war, aber wo man sich heute dann nicht mehr entsprechend gruselt. Und ich glaube, das einer der ersten war auch so ein alter Film. Ich glaube, wenn ich jetzt zurückkrame in meinen Erinnerungen, war es so 19, muss in die 80er gewesen sein, wo halt, ja, da hat man halt im ORF geschaut, das was war, weil mehr hat man ja nicht gehabt. Irgendwie so Videorekorde oder sowas. Und da dürfte irgendwann mal dieser Film aus den 50er Jahren gelaufen sein mit den Riesenameisen. Der heißt auf Deutsch seltsamerweise Formicula, obwohl er auf Original einfach nur Dem heißt. Ja. Und ich glaube, also an diese riesige Ameisen, an die kann ich mich noch erinnern. Also ist das vermutlich einer der frühesten Filme, die ich gesehen habe. Aber ja, 54 war er vielleicht noch gruselig, aber selbst für ein Kind der 80er war er nicht mehr, ich habe mich damit nicht mehr gefürchtet vor den Riesenameisen.
Alles klar, dann danke ich Ihnen vielmals und alles Liebe, viel Erfolg noch.
Vielen Dank.
TV Media, so habe ich das noch nie gesehen.